Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 144. Yes. So eine Zahl mittlerweile. Und, wie man schon gehört hat, ich bin nicht alleine, natürlich nicht. Ich habe den Robin dabei. Robin, erzähl uns, wie es dir geht. Bitte, bitte, bitte. Wir haben eben geredet gefühlt und ich hab's
auch. Es kommt mir fast schon wieder so vor, als ob 7 Tage entfernt ist. Ja, nee, mir geht's gut. Ja. Das Wetter ist schön. Wie kann man da schlechte Laune haben? Und es gibt fabelhafte News, die nicht zu viel sind, aber auch nicht zu wenig und größtenteils positiv. Aber was erwartet uns denn heute?
Das ist schon krass, dass wir mal nur positiv berichten fast. Also je nach Sichtweise natürlich. Wir erzählen euch heute über das Commanderfest, beziehungsweise Commandfest in Frankfurt. Wir erzählen euch über eine Secret Lair, die aber gleichzeitig auch eine sehr positive Stimmung mal wieder verbreitet. Mhm. Da kommt auch noch so eine kleine Regelsache dabei, die ich unbedingt erwähnen möchte, damit Leute da auch sich ein bisschen safer fühlen. Mhm. Dazu haben wir noch Streets of Capenna. Nochmal im Review so ein bisschen. Und wir haben eine Sache nämlich vergessen zu berichten. Und zwar die Liste hat sich geändert. Und zwar sehr zum Positiven. Dementsprechend werden wir da nochmal drüber reden. Und ich glaube, das war's an Themen. Wenn wir dann noch irgendwie Zeit haben, machen wir noch Ask Us Anything, wie immer.
Genau.
Wenn wir Zeit haben, wie immer. Und dementsprechend, sag mal, Ask Us Anything, wie kommt man denn dahin?
Genau, ihr kommt zum Ask Us Anything über unseren Gamery/Radio Ravnica Discord. Der ist verlinkt unten in der Videobeschreibung und auch eure erste Adresse, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder Freitags Pioneer spielen wollt oder generell mit coolen Leuten interagieren wollt, über Magic plauschen wollt oder aber andere Themen. Alles ist da offen. Dort eben in den Ask Us Anything Thread reingehen, wenn ihr uns sonst irgendwie kontaktieren wollt. Twitter, Instagram, alles steht euch zur Verfügung und ist verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, wären wir euch dankbar, wenn ihr das Ganze hier ein Like geben könntet, auch dem Kanal gerne abonnieren. Dasselbe auch gerne für Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt, gerne dort auch tun und keine weitere Folge Radio Ravnica mehr verpassen. Zu guter Letzt könnt ihr uns natürlich auch noch finanziell unterstützen über patreon.com/gamery. Das gewährt euch zum einen eine Namensnennung am Ende des Podcasts und in der Endcard auf dem YouTube-Kanal, aber eben auch ermöglicht euch, den Podcast in voller Länge, sobald er fertig ist, abrufen zu können, eben über die Patreon-Webseite. Das Ganze geht's auch noch für YouTube als YouTube-Membership, aber ich sag mal so, hat sich jetzt bisher noch keiner gemeldet und ich glaube auch, dass es nicht so beliebt ist, ehrlich gesagt. Deswegen Patreon, YouTube, beides fallen, beide selbe Preise, keine selben Benefits für euch. Und damit würde ich sagen, springen wir ins erste Thema. Denn quasi mit der Ankündigung zu der Premiere-Play-Geschichte und vor allen Dingen zu den ersten Infos zu Commander Legends, Baldur's Gate, haben wir auch eine Mitteilung bekommen, dass das Commandfest zurückkehrt weltweit. 15 Events stehen quasi an. Nur mal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was Commandfests sind. Was verbirgt sich denn dahinter?
Commandfests sind Grand Prix für Commander-Spiele. Jetzt habe ich den nächsten Fachbegriff benutzt. Commandfests sind ein riesengroßes Fest, wo Commander-Spieler zusammenspielen können und als Main-Event Commander spielen können. Sehr casual gehalten, sehr freundlich gehalten. Es wird darauf geachtet, dass eben eine schöne Umgebung gestalten wird, in der auch Leute, die competitive spielen wollen, ihre eigenen Bereiche haben und ihre eigenen Side-Events und da auch Spaß mit dabei haben. Aber es gibt halt ein Main-Event und das ist halt Commander und das ist halt ein Riesending, weil das findet halt in Frankfurt statt.
Total, ja.
Und das bedeutet, wir haben ein riesengroßes Event für deutsche Verhältnisse in Deutschland und wir haben halt in der Gegend sonst nichts. Ich glaube, die anderen beiden, also es gibt 3 Stück in Europa. Ja. Das eine ist die Woche davor in England und das Birmingham. Dritte ist, glaube ich, die Woche danach, ich glaube, irgendwo in Spanien.
Nee, Bologna in Bologna Italien. In Italien. Eine, auch eine beliebte Adresse für Magic-Events.
Das stimmt. Aber das sind alle 3 Events. Das heißt, die ganzen Franzosen, die rüberkommen können, Holländer, auch selbst drüben aus hier Polen oder Tschechien, können halt alle darüber fahren ohne Probleme. Und ich glaube schon, dass das ein sehr cooles Event wird. gerade auch für Casuals.
Absolut, absolut. Das ist glaube ich, so ein bisschen das, was viele Leute auch in den Magic Fests, die es kurze Zeit nach den Grand Prix, aber dann quasi vor der Corona-Zeit und vor jetzt dem neuen Update quasi gab. Da gab es auch immer eine Ecke mit Command Fest. Und ich
Command
glaube,
Zone.
Die Command Zone, so hieß es. Und das ist jetzt quasi Magic Fest, Command Zone, wir haben jetzt das Command Fest. Und da geht's halt wirklich um Casual Events, um Side Events, um Leute, die man da eben treffen kann und so weiter und so fort. Und wie du eben schon sagst, ne, wir haben die üblichen Adressen in Amerika, gibt's Richmond, Las Vegas, Indianapolis, Orlando. In Asien gibt's halt, oder Asien und Pacific Regions, eben noch Sydney. Oder Osaka und so, also weltweit überall vertreten. Und da ist es wirklich schon überraschend, dass eben Wizards of the Coast so ein Wizards of the Coast Event dann auch nach Deutschland reinbringt. Das ist nämlich diesmal nicht irgendwie über Legacy European Tournaments, wie die Pro Tour Organisation irgendwie läuft. Also es läuft jetzt nicht über einen Laden, sondern ist tatsächlich eine Organisation von Wizards of the Coast in Zusammenarbeit natürlich mit lokalen Läden, die das dann eben hosten. Ja. JK Aber
Entertainment, by the way.
Genau, in Deutschland ist es JK Entertainment und du hast ja auch noch weitere Informationen speziell zu Deutschland. Was kannst du uns denn berichten?
Also erstens, Location, das Ganze findet nicht direkt in Frankfurt statt, sondern in Maintal-Bischofsheim, dort im Bürgerhaus, vom 24. bis zum 26. nächsten Monats. Und es sind eine Menge coole Leute vor Ort. Es sind eingeladen Artists, es sind also Künstler, Zeichner und Ähnliches. Es werden Content Creator eingeladen und gehighlightet, unter anderem eben MTG mit Patrick, meine Wenigkeit als MTG mit Blackside und noch andere Content Creator, die wirklich cool dann auch ausgestattet werden vor Ort und für euch dann vor Ort sind. Ich vermute, und das, was ich auf Twitter und so weiter gelesen habe, gerade bei uns in der Content Creator, dass auch noch ein paar andere Content Creator kommen. Safe. Aber gerade die eingeladen und gehighlightet werden von JK, das sind eben aktuell Namen, die ich nennen kann, sind auf jeden Fall MTG mit Patrick, MTG Blackside und halt, es kommen noch ein paar mehr.
Noch ein paar dazu. Ja, ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt nicht quasi eingeladen und gehighlightet bin, natürlich spiele ich mit dem Gedanken, dahin zu gehen. Also die Wahrscheinlichkeit besteht schon, dass man auch andere Leute da treffen wird aus dem Bekanntenkreis, Leute, die bei uns schon dabei waren und so. Ich frage auch schon rum in meiner Playgroup, ob wir da nicht zusammen hinfahren wollen und so weiter. Also es wird ein richtig cooles Happening, auch so eine Art, auch durch den offiziellen Charakter, auch für uns eine Möglichkeit, die Kollegen mal zu treffen. Also bin ich ja wirklich gespannt, wie erfolgreich das wird. Wie kommt man denn da an Karten und was muss man denn mitbringen?
Also man kommt schwer an Karten tatsächlich, habe ich gerade eben erschreckend festgestellt. Die JK Entertainment Seite hat einen Reiter dafür, für eben das Command Fest, auch die wahrscheinlich unten verlinkt.
Natürlich.
Wenn das, aktuell ein bisschen schwieriger ist, da an Tickets zu kommen, weil da ist eine Menge schon ausverkauft an Tickets. Gerade die VIP-Tickets sind fast alle ausverkauft, was ich sehr krass finde. Die Tagestickets oder Wochenendtickets sind auch fast alle weg. Da sind noch ein paar Standard-Tickets da, gerade für ich glaube, den Freitag und den Sonntag sind noch ein paar da. Dementsprechend, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, haltet euch ran. Bin mir nicht sicher. Also es sind limitierte Einlässe tatsächlich. Kann halt immer noch nicht frei entscheiden, wie man möchte. Und man muss natürlich auch mit Leuten planen. Und das war die beste Art und Weise. Es gibt eine Menge coole Events vor Ort. Das ist das, was ich so extrem cool finde. Abgesehen davon, dass es Freitagabend eine Gameshow gibt, was ich sehr interessant finde, weil es halt wirklich so eine Art, wie du schon sagst, so ein Happening sein soll. Es ist nicht nur so ein Turnier in irgendeinem Store, man geht hin und spielt eine Runde und geht weg, sondern es soll ein Happening sein.
Ja.
Wir haben eine Gameshow, wir haben coole Commander-Quest-Events, wo man praktisch mit einem Viererpot ein paar Quests in die Mitte gelegt bekommt und wenn man die Quests erledigt, kriegt man Promos oder sowas. Und das kann man mit Random-Gruppen machen, das kann man mit seiner festen Gruppe machen und. Das ist super offen, super casual und erinnert so ein bisschen an diese Commander Knights, die Wizard auch aktuell eingeführt hat, wo man auch diese Quests bekommt. Ich weiß nicht, hast du an so eine schon mal teilgenommen?
Noch gar nicht. Also Commander spiele ich tatsächlich ausschließlich in privaten Runden. Ich bin da ladenmäßig noch gar nicht so bewandert, was da angeht. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Aktion, weil Commander ist halt eben das beliebteste Format und ist auch das, ist so ein gemeinsamer Nenner bei allen Magic-Spielern irgendwie. Tatsächlich ein paar der Promos haben wir von Wizards of the Coast auch schon angekündigt bekommen. Unter anderem den Solring mit demselben Artwork wie von der Magic Fest in der Box. Also es ist schon ein Ding, das haben die schon ein bisschen länger rumliegen. Davon habe ich auch zum Beispiel einen, zwei sogar. Aber dann, ich glaube, relativ neu Path of Ancestry. Mit nochmal ganz neuem Artwork, sehr spacig, mit verschiedenen Silhouetten von Kreaturentypen auf so einer Treppe in Space quasi. Also eine sehr schöne Variante, das Ganze in Non-Foil und Foil. Wie genau die Verteilung ist, nehme ich mal an, das liegt in der Hand der Organisatoren, ne?
Ja, also da so tief bin ich dann doch nicht in der Orga mit drin, sondern wie gesagt, ja nur eingeladen.
Ja, klar.
Aber es sind ja nicht die einzelnen Events. Man hat ja nicht nur diese Commander-Events, man hat auch tatsächlich Modern-Side-Events. Mhm. Ein relativ großes Turnier. Man hat Dual-Commander für die Leute, die richtig competitive spielen wollen. Brawl, ist das noch ein Format? Aber es wird auf jeden Fall angeboten.
Ja.
Und auch Side-Events wie Sealed- und Draft-Events. Und da ist es wichtig, es wird Commander-Legends.
Mhm.
Weil ja. Baldur's Gate ist an diesem Wochenende draußen. Das heißt, ja. Wir haben Draft- und Sealed-Events von Commander Legends Baldur's Gate. Das ist schon auf dem Command-Fest, das ist schon geil. Das
total, muss ich einfach sagen,
das ist geil getimed. Und etwas, was ich so gar nicht mehr gewohnt bin, dass dieses Timing so strukturell funktioniert und einfach gut ist.
Ja, voll. Gerade vor allen Dingen, ich glaube, Las Vegas ist so wieder weltweit gesehen so die größte Location, weil es halt einfach historisch, also Magic the Gathering in Las Vegas, früher Grand Prix Las Vegas war schon das größte Grand Prix und so weiter. Und das findet tatsächlich am Pre-Release-Wochenende, also am 10. bis 12. Juni findet das statt. Also ich glaube, man kann damit rechnen, dass man dort auf jeden Fall seine Gruppe vollkriegt für ein Commander Legends Sealed oder Pre-Release-ähnliches Event so. Draft, was auch immer. Also gibt ja auch nichts Besseres, als so ein geiles Event, so ein Community-Event zu machen, wo es halt um Commander geht und dann gleichzeitig ein Commander Legends 2 irgendwie eben rauszuhauen. Also es ist richtig, richtig cool, definitiv.
Ja. Und dann haben wir noch das, wovor ich mich so ein bisschen fürchte, aber echt Bock habe, daran teilzunehmen. Und ich werde wirklich gucken, dass ich daran teilnehme, weil da habe ich echt Bock drauf.
Ja.
Und zwar, am Sonntag wird es ein Commander Grand Melee geben.
Mhm.
Bedeutet 20 Spieler
Commander
Event. Also einfach nur meine höchste Zahl zu boosten. Meine höchste Zahl bisher mit den Leuten, mit denen ich Commander gespielt habe, war 15. Gleichzeitig. Und 15 hat bedeutet, wir haben nebendran einfach so Sub-Games gemacht, indem wir Legacy gespielt haben, bis wir wieder dran waren. Und das mit 20 Mann, da habe ich schon Bock drauf. Einfach nur für diese Überdosis am Ende, am Sonntag und dann nach Hause fahren.
Ja, das glaube ich. Ich habe lustigerweise letztes Wochenende habe ich zu 6 Commander gespielt und das war, glaube ich, schon hart an meiner Grenze, wo ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob ich so Bock habe, das irgendwann noch mal zu spielen. Weil ich meine, es war cool und es war lustig, aber im Endeffekt war es dann nur, ich greife dich da hinten an. Hast du überhaupt Kreaturen? Ich kann es nicht sehen. Ich kann es von hier aus nicht sehen. Ich kann dich gar nicht einschätzen gerade. Und dementsprechend, ich bin gespannt, weil es gibt ja auch so Spielmodi, wo du quasi immer nach rechts hin angreifst und oder wo du dann irgendwie Spieler zugeschoben bekommst, die du dann quasi besiegen musst. Und wenn du die besiegt hast, hast du quasi das ganze Match gewonnen. Also auch so Quest-basiert so ein bisschen. Ja. Also ich bin gespannt wirklich, wie das so laufen wird. Also musst du auf jeden Fall berichten, wenn das mal war, wie dieses Commander-Event mit 20 SpielerInnen da gelaufen ist.
Ich bin halt so sehr gespannt, allein aus dem Mund heraus, wie das noch mal vom Feeling her ist.
Ja.
Weil diese Vierer-Pots haben sich halt auch durchgesetzt. Und Wizards hat das festgestellt.
Mhm.
Diese Vierer-Pots sind auch dann Teil dieses Events meistens.
Mhm.
Und haben sich ja auch gerade durch Online, durch jetzt fällt der Name nicht ein?
Magic Online, oder?
Nee, wunderschöne
Spelltable.
Spelltable, genau, ja. Spelltable. Hat mich eingefallen. Aber auf Spelltable hat sich das durchgesetzt, dass wir eben mit 4 Leuten spielen.
Ja.
Und Commander, 4 Leute gab es damals nicht. So, warum sollten wir hier die Tische aufteilen? Wir sind 8 Leute und wir spielen ein Spiel zusammen. Wir spielen Commander zusammen.
Hm.
Und deswegen bin ich mal gespannt, weil das war halt vor der großen Pause für alle in Paper, mhm, war das halt anders. Und da bin ich halt drauf gespannt, wie das Feeling ist. Und ja, ich freue mich einfach auf das Event. Und wenn ihr vor Ort seid, eine Sache, sprecht mich an oder ja, sonst was. Also das ist was mir wieder wichtig ist. Ich bin dafür da, ich bin eingeladen worden für euch, dass ihr da sein könnt, dass ihr mit mir reden könnt, dass ihr, keine Ahnung, gegen mich auch teilweise spielen könnt. Ich werde bei Events hundertprozentig teilnehmen. Ich werde nicht auf einem Magic Command Fest sein und nicht Magic spielen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall
mitspielen. Und ja, wenn da irgendwas sein sollte, traut euch ruhig.
Gar kein, ja, Problem. definitiv. Ich glaube, das kann man für alle Leute sagen, die man so im Internet kennt, die da eventuell vor Ort sein werden. Wie gesagt, ich guck mal, ob ich noch irgendwas kriege. Ich weiß nicht, ob man sich noch irgendwie Tickets holen kann. Aber klar, wenn ich da bin, gilt dasselbe für mich. Und wir werden wahrscheinlich sowieso zusammen abhängen, soweit wie es halt möglich ist. Ich würde mich mega freuen, wenn sowas häufiger kommt. Aber wenn du sagst, dass das Event ja jetzt schon sich großer Beliebtheit erfreut, dann kann man davon ausgehen, dass, wenn nicht Wizards of the Coast offiziell sowas macht, zumindest JK nochmal sagt, okay, ey, das war so geil, das machen wir einfach nochmal. Aber ja, wie ist eure Meinung zu Command Fest? Ist es was euch interessiert? Werdet ihr dort sein? Werdet ihr von Marc euch eure Lieblingskarte signieren lassen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ich würde mal sagen, wir ziehen weiter zu Streets of New Capenna. Wir haben den Release jetzt hinter uns gebracht. Sowohl die Commander-Decks als auch das Mainset ist draußen. Wir haben noch nicht so viele Daten zu Decks, was halt jetzt Magic Arena oder halt eben Standard, Pioneer, Modern, Legacy angeht. Das heißt, wir sind noch so ein bisschen auf den Einfluss gespannt, was so passiert. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Legacy-Brews oder Modern-Sachen, die du mitbekommen hast, die gerade heiß diskutiert werden?
Jetzt direkt selber nichts. Es ist natürlich so, dass ein paar Kombos gerade auch Pioneer erschüttert haben. Mhm. Dass da halt gerade mit dem Luxor viel rumgetestet wurde und der Vivian. Das sind so die zwei großen Kombo-Karten des Sets. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, die Triome freuen sich großer Beliebtheit. Surprise. Ja. Ja, und tatsächlich gibt es noch den Obnixilis, der auch sehr viel stärker ist, als ich ihn eingeschätzt hätte. Und deshalb viel gespielt wird. Aber so eigene Decks im Standard gibt's was, habe ich gesehen. Aber auch nur so überflogen, weil Standard, tut mir leid.
Also es ist halt Also es ist halt super schwierig, jetzt schon so früh von Durchbruchkarten oder sowas zu reden. Aber also klar, ne, Obnixilus, da wussten alle in der Preview-Season, es wird halt in Pioneer in Rakdos Sacrifice oder Rakdos Midrange-Decks gespielt werden. Das slottet da direkt rein. Dafür ist es quasi gemacht, diese Karte. Tatsächlich noch eine andere Karte, die mich schon sehr überrascht hat bisher und die ich jetzt so ein bisschen als Sideboard All-Star fast schon sehe, ist hier Unlicensed Hearse. Zwei Mana Vehikel, was eben tappt, um zwei Karten aus einem Friedhof zu exilen. Und der bekommt halt +1/+1 für jede geexilte Karte in dieser Art. Und im Endeffekt ist es halt eben nicht nur Graveyard Hate und in den meisten Fällen willst du gar nicht so, oder zumindest jetzt für die Formate, für die ich sprechen kann, also sprich Pioneer, da reicht es manchmal auch einfach nur Keykarten zu exilen. Deswegen ist dieser, anstatt Exile den gesamten Graveyard, ist es nicht so relevant. Man kann seinen eigenen Graveyard weiter nutzen, weil man immer nur den gegnerischen targetet. Und man kriegt jedes Mal, wo man die Karte aktiviert und zwei Sachen exilt, eben +2 Taub Power auf dem Vehikel, was du für zwei crewen kannst. Das heißt, das Ding selber wird auch noch mal zu einem Beater. Und das wird in Graveyard Matters Decks von mir auf jeden Fall reingepackt, wo ich weiß, okay, ich kann auf meinen Graveyard nicht verzichten, aber ich will trotzdem ein bisschen Graveyard-Hate haben.
Vielleicht auch in den Greasefang Decks?
Da habe ich zum Beispiel halt hauptsächlich drüber nachgedacht, dass halt das natürlich mit Greasefang sehr gut funktioniert, wenn man den halt removed. Aber das ist so die Graveyard-Reanimation-Sachen, die ich da ganz gerne irgendwie mit nutzen würde. Aber muss ich auch noch ausprobieren. Deswegen kann ich dazu noch nichts Felsenfestes sagen. Jedoch haben wir auch ein Update bekommen von The List. Nochmal obligatorischer Hinweis von dir. Was genau ist die Liste und was erwartet einen denn da?
Die Liste sind Karten, die man in einem Setbooster ziehen kann. Wenn ihr einen Setbooster öffnet, die letzte Karte kann eine Token, eine Werbekarte, eine wunderschöne, tolle Minigame-Karte sein oder eine Karte von der Liste. Und Karten von der Liste sind Reprints von früher, meistens Reprints, muss man mittlerweile sagen, die unten links in der Ecke so einen kleinen Dreizack haben, das Planeswalker-Symbol, wodurch eben abgehoben wird, das ist ein Reprint davon, aber man kann eben auch Old-Border-Karten oder Full-Border, also Full-Art-Karten, Full-Border bisher noch nicht, aber bestimmt kommen die dann da auch rein. Und das sind halt Random-Karten. Bisher waren das 200 Karten, wo von sehr, sehr gut bis sehr, sehr rubbish alles drin ist. Und das haben ja Leute wie du ein bisschen kritisiert, die gesagt haben,
absolut.
Liste gut und schön. Ich ziehe immer nur denselben Quatsch und dieselben doofen Karten. Ja. Finde ich nicht geil. Ich bin ein riesen Fan der Liste, weil ich halt immer noch sage, diese Karten sind immer noch seltener als der Originalprint. Und irgendwann werden Menschen das verstehen, dass eine Ancient Tomb aus der Liste um einiges mehr Geld wert sein sollte, als die originale Ancient Tomb. Aktuell kosten die Karten immer gleich viel. Also kaufe ich mir eher die von der Liste.
Ja, das stimmt. Mein Hauptkritikpunkt war halt wirklich mit dieser hohen Varianz von, ich glaube, es sind fast 300 Karten gewesen, die auf der Liste irgendwie drauf sind. Und wenn du dann in jedem vierten Booster, also 25% der Booster, die du aufmachst, Set-Booster, hast du halt eben eine Karte drin. Und wenn dann musst du halt Glück haben, dass du einen Booster hast, wo eben diese Karte drin ist. Und wenn die Karte dann auch schlecht ist, dann hat man so ein, oh, ich habe die Liste. Ah, okay, es ist nur mein Lieblingsbeispiel, der Kisken Lord, den niemand spielt nirgendwo. Aber das haben sie zu Streets of New Capenna in mehrerer Hinsicht geändert. Zum einen, darüber haben wir auch schon berichtet vor längerer Zeit, bekommen wir jetzt endlich unsere Secret Lair Universes Within heißt Universe es jetzt. Universes Within heißt es jetzt, also quasi unsere Stranger Things Secret Lair in einer Magic-Version. Die könnt ihr jetzt quasi in Set-Boostern in jedem achten, sagen sie in dem Artikel, soll eine Karte eben aus dieser Secret Lair Drop oder jetzt in der neuen Version eben drin sein. Aber das ist ja nicht das Einzige, was sie geändert haben. Was haben sie denn noch so geändert?
Also, sie haben auch die Anzahl der Karten geändert. wodurch einfach auf der Liste jetzt um die 80 Karten drin sind?
68,
okay. Ja. Plus eben diese neuen Karten aus dem Secret Lair, also insgesamt 77?
Nee, tatsächlich sind es also 58 aus der Historie von Magic okay. Und die Reprints kommen noch dort oben drauf. Insgesamt sind es jetzt 68.
Genau. Und diese sind halt sehr hart zusammengestaucht und es wurden immens viele Misses einfach rausgenommen. Ja. Die Hits, die ich zugesendet bekomme, ich habe ganz viele Leute, die mir bei Facebook, bei WhatsApp, bei Discord ihre Bilder zugeschickt haben, was sie so geöffnet haben. Die Hits von Vampiric Tutor, dem Uberast der Hitten und. Das sind wirklich fast nur noch Rares, nur noch Mythics, fast nur noch Playables. So krass. Und damit sind wir nicht zum Ende, was sie noch alles geändert haben.
Ja, darüber hinaus, dadurch, dass sie die Liste halt eben verdünnt haben und jetzt die Secret Lair Karten mit draufpacken, bringen sie jetzt noch eine Karte raus, die in so einem Printing exklusiv nur in der Liste auftaucht. Und zwar ein Reprint von Rafik of the Many. 4 Mana, 3/3 mit Exalted, Human Knight, whenever a creature you control alone, attacks alone, it gains Double Strike until end of turn. Ist, glaube ich, eine Karte aus einem Commander-Produkt, wenn ich das richtig nicht.
Aus Alara.
Aus Alara, okay, das erklärt's auch.
Aus Alara und gab es in einem From the Vault Legends nochmal als Reprint.
Das verstehe. Genau, und jetzt kommt quasi nochmal ein neuer Reprint. Als einer der 68 und in den Listenslot, das heißt, in jedem vierten habt ihr einmal die Chance, den quasi zu ziehen. Was ist deine Erwartungshaltung? Wie teuer wird die Karte? Wird das so auf einer Augenhöhe sein mit den anderen Reprints von Rafik oder wie ist
das
so deine Erwartungshaltung?
Das Interessante dabei ist ja, dass er nicht seinen normalen Reprint bekommt, sondern er bekommt ja ein Reprint in einem Frame, den er bisher noch nie hatte, und zwar in dem Special Artwork Frame von Streets of New Capenna.
Genau, in dem Golden Age Treatment mit diesen Säulen Golden an der Age Seite. Treatment,
genau. Ja. Nicht in Gilded Foil, ganz wichtig.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, also Rafik ist ein sehr beliebter Commander, ist eine sehr beliebte Karte in Commander und auch für 60 Karten Casual. Ich weiß, die existieren nicht mehr, aber in 60 Karten Casual macht das Ding auch immensen Spaß und es ist eine wirklich gute Karte. Und er ist auch nicht so günstig. Und da halt nochmal ein Reprint zu haben in einer anderen Version, ich glaube halt, also er ist nicht häufiger wie die andere Version, aber bevor ich mir die Standardversion als zum Beispiel Commander hole und vielleicht kein Foil-Fan, dann hole ich mir doch wahrscheinlich lieber die, weil die sieht schon ziemlich gut aus.
Ja, total.
Und deswegen finde ich es sehr, sehr interessant, dass sie damit reingetan haben.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich finde diesen Stil deutlich gelungener als manche alternativen Artworks aus dem Hauptset. Und ich finde, sowas können sie ja auch echt gerne häufiger machen, weil im Endeffekt ist mir bei der Liste nur wichtig, dass man so eine kontinuierliche Source hat an Reprints. Im Sinne von, dass halt man eben in einem Booster noch die Chance hat, einen richtigen Bieter vom Value her drin zu haben. Und natürlich noch geiler wäre es, wenn es halt in einem Special Treatment kommt und das halt nicht an der Rarität geschraubt wird. Also dass man jetzt nicht sagt, okay, ein Rafik ist dann, wenn in jedem vierten Booster eine Listenkarte drin ist, ist Rafik in jedem 28. von den Listboostern quasi drin. Sondern dass man quasi sagt, okay, ey, nicht nur ist es ein Rafik-Reprint, sondern halt auch eben ein in einem alternativen Artwork. Finde ich eine interessante Geschichte, vor allen Dingen, weil wir jetzt auch den in Kamigawa Neon Dynasty den Hidetsuku gehabt haben, ja, mit den verschiedenen Farben. Ja. Wo wir auch schon gelernt haben, diese Karte ist ja sehr, sehr krass im Value gestiegen, beziehungsweise halt ist einfach eine sehr gesuchte Karte. Glaubst du, Leute werden auch so krass nach Rafik suchen in der Version?
Ich denke schon. Also sie wird häufiger sein als der Hidetsuge, das ist nicht schwer. Ja. Vor allem, weil es halt in Z-Boostern drin ist. Deswegen wird er schon häufig sein. Aber Leute werden sich darüber freuen. Leute werden es acknowledgen. Genau wie Leute ja auch immer wieder die Universe Within-Karten acknowledgen werden.
Ja.
Einfach nur, weil es was Besonderes ist. Für die Leute, die übrigens da den Zusammenhang noch mal sehen wollen, die Universe Within-Karten sind dieselben Karten wie die Sigilea-Karten, sehen nur völlig anders aus und haben einen völlig anderen Namen. Mhm. Woran ihr die erkennt, ist der Shooting Star als Set-Symbol. Und links unten in der Z-Nummer steht, ist gleich, und dann die Secret-Layer-Nummer. Damit implementieren sie praktisch diesen, das ist dieselbe Karte. Das, was wir praktisch in Ikoria hatten mit dem Godzilla-Treatment, wo oben der Name gekippt steht, was ja ganz viele Leute sehr schlimm fanden, wo ich sage, fand ich jetzt nicht so schlimm.
Nö, aber überhaupt nicht.
Das ist der neue Weg.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und also um noch auch noch mal auf die Stauchung der Liste selbst dran zu gehen, ich finde das halt ein riesen Thema tatsächlich, weil das halt schon echt einen Unterschied hat, ob du eine Liste aus 300 Karten auffüllst aus Seiten jetzt von Wizards of the Coast. Da wärst du nämlich dann auch so langsam von wegen, okay, wir müssen jetzt hier ikonische Cummins, irgendwie ein Thraben Inspector. Ja, okay, das hat halt irgendwie so einen nostalgischen Wert oder auch vielleicht einen spielerischen Wert, aber eben keinen finanziellen Wert. Und jetzt, dass man wirklich sagt, okay, wir gehen auf die 68, eben zusammen mit den Secret Lair Drop Reprints und halt eben diesem Rafik. Dadurch hast du halt auch sehr viel häufiger einfach Rares und Mythics in so einem Slot. Und ich glaube, das wird ein bisschen mehr die Rolle erfüllen, was sich sie ursprünglich gedacht hatten, mit der Liste erreichen zu wollen. Dass die Leute halt sagen, krass, eine Listenkarte und sie ist auch noch cool und sie hat halt irgendwie entweder Sammelvalue oder halt irgendwie halt einen spielerischen Value, ist halt eine einzigartige Karte und halt was, worüber man sich halt auch in jeder Rarität irgendwie drüber freut. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ne, Blood Moon sehe ich hier zum Beispiel, ist halt eine Karte, wenn die mal eben in meinem Streets of New Capenna Booster drin ist, dann finde ich das natürlich geil. Exquisite Blood ebenfalls. Masters of the Wild Hunt ist, glaube ich, keine finanziell starke Karte, aber eine Mythic, das macht schon irgendwie Eindruck, auch wenn man sie vielleicht jetzt nicht spielen kann so. Und das finde ich halt einfach eine coole Sache, dass sie sich da wirklich der Kritik auch angenommen haben. Und ich hätte mich ja fast schon ein bisschen mehr drüber gefreut, wenn sie gesagt hätte, in jedem Set-Booster wäre eine Listenkarte drin, aber das war klar, dass sie das nicht machen.
Ja, finde ich auch nicht gut. Also, das haben sie ja so gemacht mit den, Strixhaven, mit den Teilen. Das fand ich einfach zu viel. Dann war es auch nichts Besonderes mehr.
Und, ja, ja.
Ich krieg ja eben die Bilder, weil es was Besonderes für die Leute ist, dann sagen, oh, ich habe hier voll die coole Karte gezogen. Ich finde sogar, sie hätten sogar mit diesem Announcement hingehen können, hätten sagen können, okay, wir machen das nur noch jedes sechste Booster oder so. Also jetzt nicht irgendwie jedes achte, das wäre hart, eine Limitierung von 50% wäre schon krass, aber halt ein bisschen selten hätten sie sogar noch machen können. Einfach nur für den Fun, nicht für den finanziellen Aspekt. Weil ich glaube tatsächlich, durch diese Stauchung wird jetzt endlich das passieren, was eh schon passieren sollte. Diese Reprints werden in der Zeit, in der sie geprintet werden, den Preis der Karte drücken. Auf dem Secondary. Ja. Und erst wenn die Karte nicht mehr in der Liste ist, wird der Preis dann wieder steigen und wie gesagt, vielleicht von der Liste höher werden als aus dem Originalset und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, so die Idee und ich glaube, das funktioniert auch, dass die Leute wirklich von der Liste mittlerweile geflasht sind.
Ja, total, total. Und ja, ich bin halt einfach ehrlich gesagt so ein bisschen baff, dass sie tatsächlich irgendwas geändert haben, weil also bei mir stand das auf dem Zettel nicht so weit oben, dass sie da irgendwie in einem random List-Update einfach sagen, ja, übrigens, wir haben 2/3 der Liste entfernt und haben nur geile Karten, also nicht nur geile Karten, also ich habe eben gesehen, Nightmare, die Karte Nightmare, die ist halt auch drin, die ist jetzt nichts wert, aber trotzdem immerhin eine Rare. Und es ist halt so, ne, man kann halt trotzdem irgendwie dann was rausziehen. Und halt die Chancen, was richtig Cooles da drin zu haben, ist halt eben mit diesen Reprints, die ja in jedem 8. Pack, also in jedem, Moment, doch in jedem 2. List-Slot soll halt eben so eine Karte drin sein. Das macht Eindruck. Dann eben diese Stauchung der Liste finde ich halt super. Und halt, das sind die meine Lieblingsart von Positivmeldungen, die mit denen man nicht gerechnet hat. Wenn man dann auf jeden Fall damit überrascht ist und sagt, okay, krass, wow, Wizards of the Coast, was geht ab? Auf einmal nimmt ihr euch Kritik an, die noch nicht mal so Mainstream-mäßig von vielen geteilt werden, sondern nur so von Leuten wie ich, irgendwie, der sowieso nur Mozart oder irgendwie hier und da vielleicht ein Satz vom Prof oder so von Tolarian Community College irgendwie im Nebensatz erwähnt wurde. Und jetzt wurde einfach knallhart geändert. Good job an der Stelle.
Absolut.
Wir ziehen jedoch mal weiter zu unserem nächsten Thema. Und zwar, wo wir eben über Secret Lair Drops Stranger Things geredet haben, reden wir jetzt über den nächsten Secret Lair Drop. Und zwar Pride Across the Multiverse ist der Name von der diesjährigen Charity Secret Lair Drop. LGBTQ profitierendes Secret Lair Drop, was eben sehr viel für diese Community eben dann eben tut. Und das Ganze unterstützt The Trevor Project, was die weltgrößte Suicide Prevention Hotline oder Crisis Intervention Organization ist für LGBTQ jüngere Leute. Und eben wieder, wir hatten davor das mit dem Frauentag, wir hatten das mit diesem, wo junge, dunkelhäutige Talente eben gefördert worden sind. Dieses Jahr eben diese LGBTQ-Thematik, für die ja Wizards of the Coast auch offen steht, dass sie das halt gerne supporten. Und wir haben eine sehr, sehr interessante Secret Lair Drop dazu bekommen. Was ist denn so die Prämisse? Oder was ist denn so besonders an dieser Secret Lair Drop?
Es sind Feiersachen für eben genau diese Pride Community. Es sind offengestellte Artworks, die offensichtlich in dieser Pride Community unterwegs sind. Unter anderem war auch jemand aus der, jetzt kommen die Buchstaben, jetzt wird's schwierig. LGBTQ. Und dann geht's noch weiter. Und die habe ich noch nicht drauf.
IA2S+.
Ja, genau. Und aus dieser Community war auch jemand mit dabei, der das Ganze mit observed hat und auch gemalt hat und so weiter. Das war halt sehr wichtig, dass das nicht von außen kommt, so nach dem Moment, ja, wir finden euch toll, sondern wirklich auch von der Community, dass da jemand mit dabei ist, der das gemacht hat und so weiter. Und die Artworks sind großartig geworden.
Absolut,
also ich finde die Artworks wirklich, wirklich cool. Die teuerste Karte hat meiner Meinung nach das schönste Artwork.
Ja.
Aber ich finde auch die Auswahl einfach wirklich cool.
Definitiv, definitiv. Also ich muss auch wirklich sagen, das ist aus mehreren Gründen ein Home Run, dieses Secret Lair Drop für mich. Also zum einen erstmal, um einmal kurz die Karten durchzugehen, damit ihr wisst, worum es geht. Es sind alles Borderless-Versionen mit eben einzigartigen Artwork, den man nur hier bekommt. Wir haben einmal eine Alesha Who Smiles at Death, ein Bearscape, eine Collective Voyage, eine Heartbeat of Spring, eine Mana Confluence, eine Savor the Moment, ein Soul Ring und ein Triumphant Reckoning. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten gibt's für den Preis in Europa für 44,99, also 45 Euro. Und ist halt eben ab dem 4. Mai zu erhalten. Die Box selbst wird auch Pride-mäßig eben in so einem Rainbow-Thematik eben verpackt, also auch eine sehr schöne Sache. Und auch die Artworks selber zeigen sehr viele Magic-Charaktere, die eben offen diese Pride auch verkörpern. Wir haben unter anderem Ral, ich weiß leider den Nachnamen nicht von dem Magic-Charakter, Ral Zarek.
Ja.
Genau, der gay ist in der Magic-Lore und der dann hier zum Beispiel in Savor the Moment eben dort eine Hochzeitsequenz mit seinem Mann da irgendwie dargestellt wird. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich denke, wow, okay, das ist halt schon irgendwie cool, das halt auch so offen und halt nicht wie teilweise Disney-mäßig so von wegen so, ja, im Hintergrund ist da so ein quasi LGBTQ-Pärchen irgendwo zu sehen, sondern hier einfach offen, sehr, sehr gute Kartenauswahl, sehr klare Formulierungen und sehr klare Artworks. Was ist denn deine Lieblingskarte aus dem Drop?
Also meine Lieblingskarte ist die Mana Confluence.
Ja.
Einfach weil ich das Artwork schön finde. Mein Lieblingsartwork ist Bearscape.
Ja, definitiv.
Absolut der Hammer. Ich finde das so. Und das ist ja genau dieser Moment, wo ich mir denke, so, das ist so, so cool dargestellt. Und du hast trotzdem das Gefühl, du würdest dich einfach mitten reinsetzen.
Ja, warum nicht? Total, total.
Also das ist wirklich cool. Aber ich muss sagen, das Mana Confluence finde ich nochmal richtig. Ich habe mir das Artwork 3-4 Mal angeschaut und ich muss sagen, umso öfter ich mir das anschaue, umso mehr Kleinigkeiten finde ich. Weil am Anfang dachte ich erst, das wäre so an diesen, ich weiß gar nicht, wie dieser Film heißt. Es gibt einen Disney-Film, wo im Kopf so verschiedene Leute dabei sind, wie zum Beispiel Anger.
Alles steht Kopf.
Alles steht Kopf, genau. Und ich dachte am Anfang so, ja, okay, also das ist ja einfach nur die Farben und so weiter in der Richtung. Aber nein, es ist einfach so viel mehr, was auf dieser Karte abgeht. Und es ist so, also ich finde das, ich kann das gar nicht beschreiben, was da alles, was ist. Man sitzt da zusammen, man sieht, wie die da alle an einem Ort sitzen. Und das ist
total, total. Ich glaube, ähnlich geht's mir mit dem Solring, der halt auch eben, also da muss man fast schon mit der Lupe sich jeden Zentimeter angucken und man sieht da wieder eine Referenz an irgendwas oder einfach ein cooles Detail und das ist halt, also ich muss sagen, diese Secret Lair, die macht mir, glaube ich, sogar noch mehr Bock als die aus den letzten Jahren. Einfach nur, weil auch rein aus dem Value her gesprochen, eben die Mana Confluence ist eine Karte, da steht ich schon sehr, sehr, sehr viel länger drauf. Und wenn nicht jetzt in so einem Kontext mal zugreifen, warum nicht? Also das ist halt eine extrem coole Drop, die halt auch eben mit sowas wie halt Bearscape, ne, thematisch passend und so weiter. Und auch selbst der Flavortext darunter, they built this refuge with their bare hands, ist halt Hammer. Also wer da auch immer das formuliert hat und wer da mit dran war, also konzeptionell kann man es, glaube ich, nicht besser machen. Und sehr, 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 sehr schöne Sammlung.
Ja, absolut.
Definitiv, wie gesagt, alles verlinkt in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das gerne bestellen wollt. Ist also gerne mehr solcher Secret Lair Drops, auch mit 8 Karten, deutlich über den. Teilweise hatten wir Secret Lair Drops, die nur 3 Karten hatten. Manche haben so irgendwie 5 und hatten dann irgendwie komische Preise. Hier muss ich sagen, mit dem Artwork eben in Non-Foil für 45 Euro finde ich okay. Und halt eben die Traditional-Foil-Version kostet halt 55 Euro. Genau vom finanziellen Value kann ich das jetzt nicht so ganz einordnen, aber da haben schon erwähnte Kollegen in diesem Podcast wahrscheinlich schon ihre Guides rausgehauen.
Ja, ich finde es halt cool, dass sie dieses Mal wirklich auch drauf hingegangen sind und nicht wie bei der Kindersache, also gerade bei dem irgendwas mit Live. Zu viele Secret Lairs mittlerweile. Einfach zu viele Secret Lairs.
Ja, du meinst das, wo die Kinder gezeichnet hatten?
Nee, da, wo sie am Anfang für dieses Krankenhaus, wo sie immer wieder für spenden, wo sie beim ersten Mal einfach eine 60-Euro-Secret-Lair aufgerufen haben.
Ja,
einfach nur, weil sie 30% spenden, 50% spenden wollten. Mhm. Und dann gesagt haben, ja, okay, wir müssen diese Spende halt irgendwie von euch abholen.
Ja.
Wo ich gesagt habe, so, das finde ich schwierig. Das hier ist wirklich, es geht 50%. Kann man jetzt drüber streiten, ob 50% genug ist oder nicht. Aber alleine für die Idee finde ich es super.
Total.
Und Ich finde es halt schön, dass Wizards sich da offen bekennt zu ihrer LGBTQ-Community. Und ich finde das schön. Und Wizards sind ja nicht die Einzigen, die das feiern und da auch hart mittlerweile darauf aufpassen, dass diese Personen sich in der Community wohlfühlen und gut fühlen. Mhm. Denn wir haben auch in der Judge-Community einen Regelzusatz bekommen, den sehr, sehr, sehr viele Kollegen sehr unterstützt haben.
Ja.
Und ich verstehe auch, warum, Kollegen und Kolleginnen.
Ja.
Und zwar geht es darum, wenn auf Turnieren ein vorsätzliches Misgendern des Opponents passiert.
Mhm.
Also ich weiß zum Beispiel, mein Gegenüber ist von irgendwas, wie beschreibe ich das am besten?
Also eine Transperson.
Genau, eine Transperson, die halt nicht möchte, dass man sie mit dem She oder He, je nachdem, anspricht. Und normalerweise sind diese Personen ja sehr offen und sagen einem das persönlich direkt und sagen, hey, hör zu, ich bin er.
Hm.
Und wenn der Gegner dann weiterhin darauf rumhackt und oder weiter so halt wirklich forcend schon dieses Misgendering betreibt, war das vorher so, man konnte den Judge rufen, der Judge konnte nicht viel machen, der konnte sagen, hier, kannst du bitte aufhören. Mittlerweile dürfen wir diese Leute dequeuen und zwar von ziemlich allem.
Ja.
Und das finde ich gut.
Total,
das zeigt einfach, dass eine Community für ein Spiel wichtig ist. Und das ist nicht nur diese Community. Das sind ganz viele Communities, die beschützt werden wollen.
Voll.
Ob das eben diese Community ist, ob das Leute sind, die mit ihren Kindern kommen, was ja auch eine Art von Community ist, die beschützt werden. Ob das, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ist nun mal leider die Wahrheit, wenn es eine Frauen, also eine weibliche Person da ist, die eben sehr, gerade in der Vergangenheit, sehr schlechte Erfahrungen mit Magic gemacht haben, Communities, wirklich, und das finde ich sehr traurig, die muss beschützt werden. Und nicht irgendwie so forcend beschützt nach dem Motto, oh nein, wir müssen wir jetzt einkesseln, und sie müssen auf jeden Fall eine Bubble drum haben. Nein, als normale Person mit aufgenommen werden, aber gleichzeitig eben auch dafür gesorgt werden, dass dieses nicht ausgenutzt werden kann. Und das finde ich so gut und so richtig, dass wir in diese Richtung gehen. Dementsprechend alles in dieser Richtung ist positiv und
total, total.
Das sind nur positive News.
Ja, also das ist tatsächlich nur so ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil halt eben so auf einer so ein Local Game Store und so Magic-Turniere, die sollen halt eben für alle zugänglich sein. Die sollen halt auch ein Safe Space sein. Das sollte es halt nicht negativ irgendwie negative Konsequenzen haben für die persönlichen Entscheidungen, die man sich eben getroffen hat oder wie man sich halt eben ausdrückt oder ne, all diese Sachen. Das sollte einfach keine Rolle darüber spielen, wenn wir einfach sagen, okay, wir wollen Magic spielen, dann spielen wir das mit allen und jeder soll sich da eingeladen fühlen und jeder soll da dazukommen dürfen. Und deswegen finde ich das auch richtig gut, dass man eben auch Bescheid weiß, dass die Judges da halt jetzt eben die Cues auch verteilen können und eben auch Warnings verteilen können für Leute, die das eben, ja, nicht einsehen wollen oder die dann mit Absicht misgendern. Und das ist halt einfach was, wo ich auch sage, okay, das ist ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen, eben nicht nur von Wizards of the Coast, sondern auch eben von der Community selbst, von der Judge-Community selbst, dass man dort eben durchgreift, dass man eben diesen Safe Space auch wirklich aktiv schafft und ganz klar nach außen zeigt, so hey, das wird jetzt nicht niedergeschwiegen, die Problematik, sondern wir gehen da wirklich ran und wir wollen dann wirklich an solchen Events ein Safe Space schaffen für alle Leute, die eben sich mit Magic auseinandersetzen wollen. Und ja, Hammer Sache auf jeden Fall. Also sehr, sehr gute News. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von der Secret Lair Drop haltet und ob ihr euch sie holen wird. Was ist euer Lieblings-Artwork aus dem Set? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare, würde uns sehr freuen. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit für Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten live im Podcast beantwortet. Kommt da gerne in den Gamery/Radio Raffnicker Discord-Kanal und stellt eure Fragen dort im Ask Us Anything Thread. Da haben wir zum einen eine Frage von Ridiculous Fox. Dort wird gefragt, habt ihr Erfahrungen mit der Set Redemption of Magic Online? Lohnt sich das aus eurer Sicht potenziell auch für europäische SpielerInnen und SammlerInnen, wenn man den hohen Versand und eventuelle Zollkosten berücksichtigt? Ganz kurz, damit alle auf einen Nenner sind, dieses Redemption-Programm für Magic Online, was verbirgt sich dahinter?
Ich wusste gar nicht, dass das noch aktiv ist, tatsächlich. Das ist ja schon lange inaktiv. inaktiv. Und ich meine auch, das wäre inaktiv. Dementsprechend war ich sehr verwirrt, als ich die Frage gelesen habe. Set Redemption war, wenn man ein Komplettset aus einer Edition hatte, konnte man dieses aus Magic Online auslösen. Mhm. Man hat es dann zugeschickt bekommen. Das habe ich zuletzt mitbekommen mit, ewig her. Wirklich ewig her.
Ja, War of the Spark vielleicht?
Ich glaube sogar noch davor. Also wirklich davor. Das war noch, da war Bloom Titan noch Bloom erlaubt. Da habe ich noch Modern Bloom Titan gespielt. Also es muss sehr, sehr lange her sein. Da habe ich das letzte Mal mitbekommen, dass das überhaupt irgendein Ding war. Danach habe ich das nie wieder mitbekommen. Ob das noch ein Ding ist, ob das überhaupt noch existiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es hat sich für europäische Spieler je nach Set schon gelohnt, alleine weil du halt so ein Komplett-Package bekommen hast. Das war dann in so einer weißen Kiste drin, wo dann vorne drauf stand mit dem Set und mit so einer Nummer und so weiter. Und das waren für Sammler natürlich sehr interessant.
Ja.
Wie das heute ist, jetzt gerade auch mit diesen ganzen Special-Versionen und was nicht alles, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und auch nicht, ob du diese Version kriegst oder die Standard-Version. Und da muss ich leider sagen, nach langem Hin und Her, das ist eine Ask Us Any-Frage, die ich mit ich weiß es nicht beantworten muss.
Ja.
Weil ich einschätzen und ich weiß halt auch nicht, ob es überhaupt noch ein Ding ist.
Ich habe gerade mal so ein bisschen versucht, nebenbei herauszufinden. Also ich habe zumindest nichts gefunden, was dem entgegenstricht. Okay. Also ich glaube, man kann immer noch Redemption-Aktionen durchführen. Aber wie du vielleicht auch schon aus unserer Antwort heraushören kannst, haben wir das selbst nie wirklich durchgeführt. Wir haben, glaube ich, beide nicht so viel Erfahrung auf Magic Online. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ein bisschen schon.
Okay. Also ich spiele es halt so gar nicht und dementsprechend kann ich dir gar nicht so krass viel zu sagen. Grundsätzlich würde ich es, glaube ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es echt gern mal einmal zumindest gemacht haben, eben um eben diese weiße Box zu haben, wo einfach mal ein komplettes Set aus einem kompletten Booster-Set jede Karte einmal drin ist. Also fänd ich schon ganz nett, ehrlich gesagt. Die nächste Frage ist von Sabo. Sie fragt, wie viele Exemplare einer Karte holt ihr euch eigentlich? Ich mache es so, zum Beispiel, in Klammern, spiele gerade nur Commander, dass ich mir bis zu 4 Exemplare einer Karte hole und danach proxe. Sollte ich die Karte für 5 oder mehr Decks brauchen? Wie macht ihr das? Seid ihr eher die Playset-Käufer oder habt ihr gerne auch mal 8 bis 10 oder 12 Exemplare auch von teureren Karten rumliegen? Wie ist das bei dir? Wie viele Playsets hast du denn von Talia?
5.
okay. Schlechtes Beispiel.
Ich glaube, ich habe 20 Talias. Okay. Dadurch, dass ich sehr wenig Commander spiele, spiele ich natürlich Playset. Ich bin Playset-Käufer. Und selbst bei den Commander-Sachen kaufe ich mir meistens 2.
Ja.
Weil ich mir überlege, wenn ich mir das kaufe für Commander, dann wird sich das in 3-4 Jahren jemand anderes auch für Commander kaufen. Und dem kann ich dann meine Kopie verkaufen und habe dann in 3-4 Jahren den anderen Verlust weggemacht.
Ja.
So. Aber ansonsten sind es Playsets. Ich habe auch verschiedenste Karten einfach doppelt bis vierfach. Ich glaube, ich habe aktuell 6 Underground Seas oder 8. Force of Will habe ich auch auf jeden Fall 8. Brainstorm Ponder kann ich nicht mehr zählen. Ich habe da wirklich vieles, vieles mehr als Playset. Einfach nur, weil ich dieses dauerhafte Umstecken und so weiter nicht mag. Ich finde die Idee ganz gut, auch als Commander-Spieler Playsets zu haben, falls man irgendwann mal wirklich Constructed spielt. Ich finde es aber auch vollkommen legitim und vollkommen gut hinzugehen und zu sagen, hey, den Rest proxe ich.
Ja.
Also ich kenne auch Leute, die sagen, ich brauche eine Kopie und dann proxe ich.
Ja. Wie ist das mit neuen Karten, wenn du jetzt Karten aus Streets of New Capenna oder Kamigawa Neon Dynasty, kaufst du die dann rein im Playset, also nur einmal, oder auch schon mit der Absicht, mehrere davon zu holen?
Im Normal verkaufe ich erst ein Playset, teile das so ein bisschen auf. Gerade jetzt mit so Karten wie Hidezuge oder ähnliches sind das halt Karten, die in mehreren Decks sind, aber ich immer nur 1 bis 2 brauche. Wenn ich da noch mal 2 brauche, dann hole ich halt gerade mal 2 nach.
Ja.
Aber wenn es jetzt eine Karte wäre, die ich in mehreren Decks spielen würde, beste Beispiel ist der verborgene Innenhof. Heißt der, glaube ich.
Ja.
Von dem besitze ich mittlerweile 15 Kopien. Was daran liegt, dass ich 3 für Modern haben wollte, 4 für Pioneer, da waren schon mal 7 weg. Und dann halt noch 2 Playsets für meine beiden Tribal Decks. ist dann halt einfach so.
Ja, ich glaube, mir geht's da ähnlich. Also, wenn ich es schon bei ein paar Karten abschätzen kann, wie häufig ich die brauche. Also erstmal, wenn ich identifiziert habe, dass ich eine Karte überhaupt beim Set-Release schon brauche, hole ich mir die Minimum eigentlich schon im Playset. Tatsächlich bei Kamigawa Neon Dynasty habe ich das einmal gemacht bei Light Paws, weil ich wusste, dass ich den auf jeden Fall in meinem Pioneer Aura Stack spielen möchte. Und dann habe ich aber noch eine fünfte Kopie dazu gekauft für halt Commander, weil ich damals noch sehr hart überlegt habe, so ein Sithis hier Aura und Enchantment Meta Stack zu bauen. Mhm. Und da habe ich mir schon den fünften direkt dazu geholt. Aber meistens organisiere ich mir halt wirklich Karten, wie ich sie brauche. Also so ein bisschen wie bei dir so, wenn ich weiß, dass ich was spielen will im Playset. Wenn ich halt merke, okay, das brauche ich jetzt, brauche ich irgendwie noch eine Kopie mehr für Commander und sie kostet jetzt keine Umsummen, dann würde ich sie mir, also stelle ich mir die halt eben nach. Was bei Commander, beziehungsweise was mir jetzt bei meinen Pioneer-Decks halt auffällt, oftmals gibt's halt Überschneidungen. Wenn ich halt zum Beispiel mein Ors of Humans Deck habe und dann vielleicht noch Ors of Auras spielen möchte, dann proxy ich schon mal die Godless Shrines und sag dann so, okay, wenn ich jetzt auf ein offizielles Event gehen würde oder fahren würde, würde ich halt dann eben das Deck nur mitnehmen, was ich halt spielen würde und da eben die Proxys rausnehmen und die Originalkarten reinnehmen. Aber so für den privaten Spiel oder auch auf dem Discord, wenn wir dann uns freitags zum Pionierspielen treffen, da nutze ich auch einfach Proxys. Also ähnlich mit sowas wie Portable Hole. Also so ein allgänglicher Removal-Spell in zig, also eigentlich jedes Deck, was weiß hat, hat 2 bis 4 davon im Sideboard. Da habe ich auch mehr Proxys als von der tatsächlichen Karte Kopien. die nächste Frage ist von Christerium. Er schreibt, ich habe ein paar mehr Fragen, die aber alle ein bisschen zusammenhängen. Wie finde ich am besten raus, welche Deckart oder wie man das auch immer am besten nennt, mir am besten taugt? Wie komme ich am besten in den Deckbau rein? Worauf muss ich achten? Wie komme ich am besten an Budget, in Klammern Pioneer-Decks? Was hat's mit den Zusätzen, also sowas wie Control, Midrange, Aggro, Ramp, alles auf sich? Und wie baue ich am Anfang am leichtesten einen Kartenstamm zum Bauen auf? Er sagt hier noch, dass er ein paar Einsteiger, also besitze bisher ja nur die Einsteiger, ein paar Einsteigerkarten und die 4 neuen Standard Challenger Decks. Also welche Booster oder ähnliches kauft man da am besten? Also sehr viel quasi Anfänger, Karten sammeln, Decks bauen können. Wie steigt man da am besten ein und wie findet man überhaupt heraus, was man spielen möchte?
Also man sollte erstmal damit einsteigen, coole Videos von Gamery dazu zu gucken.
Dankeschön, Dankeschön.
Weil tatsächlich da sind ja auch einige Einsteigertipps, Videos vorhanden. Mhm. Muss man ja auch dann highlighten, meiner Meinung nach. Die sind auch da immer noch aktuell. Ich habe neulich erst noch eins verwiesen, das noch mal angeguckt, das stimmt halt immer noch alles. diese Zusätze mit Control, Aggro, Midrange und so weiter sind eben diese Arc-Typen, diese Deck-Typen, die du am Anfang angesprochen hast. Mhm. Und im Normalfall findet ein Spieler nach 3 bis 4 Jahren überhaupt erstmal raus, was er für ein Spielertyp ist.
Ja.
Weil am Anfang denkt man so, oh, ich finde Kontrolle voll cool. Und dann findet man Kontrolle voll cool, aber man ist eigentlich kein Kontrollspieler. Hm. Dann kommt man irgendwann so, ah ja, pff, boah, dann spiele ich jetzt auch mal dicke Kreaturen, wenn alle dicke Kreaturen spielen. Dann spielt man Monogreen Ramp. Mhm. Und dann merkt man so, ah, oh, Monogreen Ramp, das ist jetzt auch voll mein Ding. Aber eigentlich ist man Aggro-Spieler. Ja. Und das merkt man jetzt, wenn man dann wirklich mal ein Aggro-Deck in der Hand hatte. Prinzipiell würde ich sagen, du hast mit den Starter-Challenger-Decks Standard schon einen sehr guten Pool, gerade für Pioneer.
Ja.
Da kannst du Budget-Deck-Upgrades bei Gamery finden. Gerade was das angeht, einfach auf dem Channel noch mal ein bisschen umgucken, findest du Antworten, gerade für alle deine Fragen, glaube ich, bis auf so ein bisschen, was welcher Decktyp dir taugt. Und das ist eine Erfahrungssache, die kommt mit der Zeit. Und du wirst in ein paar Decks reinlaufen, wo du sagst, oh, das ist voll cool, dann spielst du das und wirst sagen, oh, das ist voll Müll.
Ja.
Und andere Leute werden sagen, nein, das ist kein Müll, das ist voll toll. Das kommt mit der Zeit.
Absolut, absolut. Also da stimme ich dir komplett mit zu. Ich verstehe das schon, dass halt gerade am Anfang das sehr überfordernd ist. Allein das Konzept, was ist ein Magic the Gathering-Format, das jemanden zu erklären, der wenig bis keine Berührungspunkte mit Magic the Gathering hat, ist komplex. Aber da, also so blöd wie es klingt, was jetzt das Herausfinden von was meine Lieblingsdeckart ist, ausprobieren. Also wirklich, ich kann quasi in sämtlichen Kategorien in Pioneer, also sowohl Midrange, Aggro, Ramp, Control, gibt es Budgetlisten, die dann so für, ich glaube, die sind ausgerichtet auf $100 oder so. Also die kann man aber recht einfach quasi in Euro sich eben organisieren und basieren halt auf großen Teil eben auf diese Challenger-Decks, die auch sehr, sehr zu empfehlen sind an dieser Stelle. Und dann halt einfach gucken, ne? Ich würde eigentlich immer raten, so ein bisschen vielleicht Mono-Red-Aggro zu spielen, weil man sehr schnell sehr viele Matches eben reinkriegt und man auch sieht, was andere.
Oder Mono-White-Weenie.
Oder Mono-White-Weenie ist ebenfalls sehr, sehr gut. Und halt, wenn man die Möglichkeit hat, was ich auch immer empfehle, gerade für den Anfang, was ziemlich cool ist, Decks tauschen. Wenn du dich zu Hause irgendwie mit einem Kumpel triffst, der eben auch angefangen hat oder der vielleicht auch schon Magic spielt und man hat sich auch im Format geeinigt, oder du bist halt beim FNM und ihr habt nach einer Runde irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit, bis die nächste anfängt oder nach dem Turnier oder was auch immer, einfach mal sagen, hey, darf ich mal eine Runde mit deinem Deck spielen? Und dadurch hast du halt, wenn du selber spielst, mehr Erfahrungen und kannst halt herumprobieren, ob du da Bock drauf hast. Und der letzte Tipp, und danach gehen wir auch wirklich zur nächsten Frage, ist Proxys. Also wirklich straight up sagen, okay, ich will 5 Decks probieren, ich bereite mir einfach 5 Proxy-Decks irgendwie vor. Quasi, also einfach ein Deck, also eine Magic-Karte, Basic Lands oder sonst was, mit dem Rücken nach vorne in Sleeves schieben und dann eben Karten ausdrucken und vorne mit reinschieben und dann damit einfach spielen, bis man halt eben merkt, okay, wow, irgendwie Ramp macht mir voll Bock, ich habe richtig Bock, riesen Planeswalker zu spielen. Oder ich mag halt, wenn meine Runden schnell vorbei sind, deswegen spiele ich Aggro oder so. Also viel, viel rumprobieren, sehr viel Erfahrungen sammeln und im Zweifel erstmal bei Budget-Decks bleiben. So, unsere nächste Frage, ja, dafür haben wir noch Zeit, kommt von Tobi, beziehungsweise, nein, Tob7, der schreibt, wo sind eigentlich die Ninja-Decks im Meta? Also egal, ob Standard, Historic, Modern, ich tendiere jetzt mal dazu, noch Pioneer mit dazu zu nehmen. Ja, wo sind die Ninja-Decks? Spielt man in Legacy irgendwie eine Ninja-Variante?
Ja, natürlich.
Sehr
gut. Ninja. UB Ninja oder ein normales Ninja oder sonst was. Also das wird tatsächlich gespielt und ist auch ein Deck, was ohne Ende gespielt wird tatsächlich.
Mhm.
Dementsprechend, also ohne Ende ist schwierig bei fast 50% Meta-Anteil Delver. Aber ja, also für Legacy-Verhältnisse wird das Deck wirklich gespielt und ich spiele es auch selber und hat auch Spaß. Ich weiß gar nicht, im Standard gibt es, glaube ich, gar kein Ninja-Deck, weil es einfach keine Enabler gibt.
Nee, nicht wirklich.
Das Problem. Und ich denke tatsächlich, dass, wenn die nächste Rotation kommt, dort vielleicht noch mal die Chance besteht, dort Ninja-Decks zu haben.
Mhm.
Was mich überrascht hat, ist, dass es im Modern immer noch nicht geht. Aber das liegt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass man da dann zu wenig Ninjas hat, weil es gab OP-Ninja-Decks. Aber gut, die kämpfen ja auch aktuell mit Murktide über 12% Meta-Anteil.
Ja,
die haben andere
total.
Probleme. Und ja, im Pioneer, hast du schon ein Pioneer-Ninja-Deck gebaut? Wenn nein, warum nicht?
Genau, ich habe es tatsächlich noch nicht gebaut, aber was so ein bisschen in dieselbe Kategorie schlägt und was auch tatsächlich ein paar Ninjas in der Liste mit drin hat, ist tatsächlich Rogues, also Demir Rogues, so ein bisschen die generellen Ninjas in allen Gebieten. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Deck. Also es wird regelmäßig unterschätzt in den Events. Das hat irgendwie sehr hohe Platzierungen bei sehr großen Eventanzahlen teilweise. Und ist halt so ein bisschen diese typische Agro-Control-Schiene von wegen, ne? Du versuchst halt deine günstigen Threats irgendwie zu droppen. Und ab einem gewissen Punkt X sagst du, okay, jetzt counter ich einfach nur noch alles, was mir im Weg kommt und greif dich einfach konstant jede Runde für 4 bis 5 Schaden an. Und das ist zum Beispiel in der Liste, die ich gerade vor mir habe, ist ein Kaito Shizuki mit drin. Ich glaube, das Problem mit Ninjas ist halt eben, dass so der riesige Grund, Ninjas zu spielen, der ist irgendwie noch nicht so da. Also da hast du halt dann mit sowas wie Rogues, eben mit so einem Soaring Thought Thief oder Thief Guild Enforcer, die halt aktiv eben andere Rogues brauchen und eben nicht nur, um alle Rogues +1/+1 geben zu können, sondern um halt den Gegner zu millen, um eben Karten zu ziehen und all solche Geschichten. Da ist einfach mehr hinter. Und ich glaube, das fehlt Ninjas gerade noch so ein bisschen. Wobei, ja, also man kann es sicherlich bauen. Also ein Pioneer kannst du sicherlich ein sehr gutes Demir-Ninja-Deck bauen, was halt eben zu großen Teilen vielleicht auf Rogues basiert. Aber da gibt's ja auch teilweise Überschneidungen. Also wir haben ja schon quasi Fake Ninjutsu auf dem Zareth Sun gehabt, diesen 5-Mana Syndica Rising-Typen. Und dementsprechend, also Überschneidungen gibt's da. Und wenn dir der Spielstil allgemein gefällt, dann kann ich dir in Pioneer auf jeden Fall Rogues empfehlen. Und dann würde ich sagen, eine allerletzte Frage noch von Saturn. Der schreibt, nehmen wir das mal rein. Saturn, der schreibt, glaubt ihr, die Preise von Kamigawa-Ländern wird in naher Zukunft sinken oder steigen? Gemeint sind dort die Utility Lands, also Saiju Huendurs, die Otawara, The Soaring City und diese ganzen Sachen. Glaubst du, die werden in Zukunft noch weiter steigen oder glaubst du, sie werden eher günstiger werden, weil sie vielleicht nicht so krass gespielt werden?
Also günstiger ist gerade bei Boseju und bei dem Otawara, glaube ich, nicht in Aussicht. Mhm. Die pendeln sich aktuell halt auf eine Zahl ein, irgendwie bei 30 Euro oder so. Mhm. Und wenn, dann werden die nur teurer, weil sie werden immens gespielt in allen Formaten. Auch in Pioneer spiele ich aktuell auch das Aiganyo und Standard spielt es. Vielleicht, wenn es auch Standard rausdroppt, dass da so ein bisschen runtergeht. Aber glaube ich noch nicht mal dran, weil die Leute wollen es ja trotzdem haben. Dann sagen sie, okay, ich brauche es vielleicht später für Pioneer, ich behalte den Kram mal.
Ja.
Oder bis dahin ist der Need von den anderen Spielern, gerade Modern, Legacy, Commander, so hoch und auch Pioneer. Pioneer macht mittlerweile Preise.
Total.
Dass das leicht aufgefangen werden kann. Also ich glaube nicht, dass die günstiger werden, sei denn, sie kriegen irgendwie ein sehr, sehr early Reprint. Hm. Das Set ist noch in Print. Also theoretisch ja. Aber das Set wurde halt auch immens viel aufgemacht und die sind immer noch teuer und dementsprechend glaube ich nicht, dass die günstiger werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch mit dabei. Wir sehen es ja auch zum Beispiel mit den Man oder mit den Creature Lands aus Dungeons and Dragons, mit den Hive of the Eye Tyrant und so weiter und Hall of Storm Giants und so weiter. Das sind ja auch Karten, die halt also sie sind nicht so teuer wie die Utility Lands eben aus Kamigawa, sondern halt, aber trotzdem steigen sie so langsam immer im Preis, weil sie halt weil nicht neue in Umlauf kommen und halt trotzdem jedes Deck die eigentlich ganz gut gebrauchen kann, weil sie ersetzen im Endeffekt nur Swamps, Islands, Plains, Mountains, Forests so und haben halt keine große Downside. So gesehen könnte man sagen, warum sollte man sie nicht spielen? Ich würde vielleicht sagen, ein Grund, warum sie im Preis sinken könnten, wäre tatsächlich, wenn jetzt im nächsten Magic the Gathering Set Non-Basic Land Hate noch mal im großen Stile geprintet werden. Also ein bisschen so eine nicht Blood Moon direkt, aber vielleicht so ein Blood Moon-mäßiger oder Non-Basic Land Hate im Sinne von alle Non-Basics kommen getappt ins Spiel und das sieht irgendwie White Play, weil das halt eben die Leute oder die Decks bestraft, die eben versuchen, mit so einer, also ihre Länder so zu optimieren, dass du halt wirklich nur noch ein bis zwei Basic Lands überhaupt erst drin hast. Und der Rest sind dann eben Hive of the Eye Tyrants oder Otawaras, damit du halt das Maximum rausholst. Aber das ist halt ein großes Wenn. Und dann muss auch noch das so effizient sein, dass Leute wirklich anfangen, weniger von diesen Effektländern eben zu spielen. Und das ist halt ist schwierig so. Also Modern ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Da bleiben die ja auch irgendwie drin und da optimierst du ja jeden Aspekt deines Decks sehr, sehr krass. Ja. Und dementsprechend, ich glaube, sie werden nicht gut günstiger und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass sie ihren Wert verlieren in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren. Aber ja, das bringt uns auch schon zum Ende von Folge Nummer 144 von Radio Ravnica. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf eben dem Gamery/Radio Ravnica Discord, Twitter, Instagram. haben wir alles verlinkt in der Videobeschreibung. Gerne abonnieren, liken, followen bei den Podcatchern. Und nochmal einen ganz, ganz speziellen Dank gebührt unseren Patreon-Gold-Unterstützern, namentlich General Götterspeise, Basta Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support von Radio Ravnica. Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt, dann schaut gerne mal vorbei bei patreon.com/gamery. Und ein allerletzter Dank gebührt natürlich dir, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.